Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de.
Und damit ein herzliches Hallo zur vorletzten Episode 2024 des PR-Journal-Podcasts. Mein Name ist Gerrit Zienicke und zusammen mit meinem Team, der lieben Kollegin Ariane Stahn mit den Nachrichten und natürlich wie immer dabei der Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann, mit den wichtigsten Themen des Monats. Und diese sind diesmal, wir blicken natürlich auf den 6. November zurück. Donald Trump wird erneut US-Präsident und dann am Abend bei uns in Deutschland zerbricht die Ampelkoalition. Da schauen wir uns natürlich an im Hinblick auf die Kommunikation. Dann haben wir natürlich auch noch den European Communications Monitor 2024-25 als Thema. Und als drittes Thema PR Report Awards 2024. So sieht's aus. Zuerst gibt's aber wie immer die Nachrichten mit meiner lieben Kollegin Ariane Stahn.
PR News. Wie immer stehen am Anfang einige wichtige Meldungen aus dem vergangenen Monat. Neuer Kommunikationschef bei Adidas. Jan Runau, seit 33 Jahren bei Adidas, beendet zum 31. Dezember 2024 den aktiven Teil seiner Karriere als PR-Manager und verlässt den Sportartikelkonzern Richtung Vorruhestand. Das kündigte er bei LinkedIn an. Während dieser Zeit hat er als Kommunikationschef die vier Vorstandsvorsitzenden Robert Louis Dreyfus, Herbert Heiner, Kaspar Rorsted und Björn Gulden begleitet. Sein Nachfolger wird Sebastian Steffen, der bereits Investor Relations Leiter bei Adidas ist. Häuser wechselt von Grayling zu Edelmann. Johannes Häuser ist bei der Kommunikationsagentur Edelmann in Frankfurt am Main zum neuen Leiter und Managing Director im Bereich Public and Government Affairs ernannt worden. Häuser kommt von Grayling Deutschland. Dort war er Head of Public Affairs. In seiner Funktion als Director leitete er das deutsche Public Affairs Team und trug zur Etablierung und zum Ausbau des Berliner Büros bei. Westenergie holt Julika Lendwey. Julika Lendwey übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2025 die Leitung des Bereichs Unternehmenskommunikation der Westenergie AG in Essen. In dieser Position verantwortet sie die interne und externe Kommunikation, Public Affairs, Marketing and Brand, die regionale PR und die Netzkommunikation bei der Westenergie-Gruppe. Lendwey berichtet direkt an Katharina Reiche, Vorstandsvorsitzende der Westenergie AG. Andrea Knebel wechselt von Covestro zu SAP. Andrea Knebel wird ab Januar 2025 neue Global Head of People und Transformation Communications bei SAP in Waldorf. Sie kommt von Covestro, der ehemaligen Kunststoffsparte der Bayer AG. Knebel wird bei SAP Teil des globalen Kommunikationsteams unter der Leitung von Chief Communications Officer Monika Schaller. In ihrer neuen Rolle wird Knebel die kürzlich neu geschaffene Einheit leiten, die nun HR-Kommunikation und interne Kommunikation vereint.
Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die ersten winterlichen Vorfreuden ziehen auf und noch gibt es die Chance, das Restbudget sinnvoll einzusetzen. Unsere Herbstangebote, darunter das beliebte 4-für-3-Paket, gelten nur noch bis zum Monatsende. Nutzt also die Gelegenheit, eure Botschaften gezielt zu platzieren und den Kommunikationsendsport 2024 erfolgreich zu gestalten. Bei Interesse wendet euch bitte an unsere Marketing-Expertin Vivian Pietruck unter pietruck@pr-journal.de. Jetzt aktiv werden, bevor das Jahr Geschichte ist. Also eine E-Mail schreiben, pietruck@pr-journal.de.
Top-Thema des Monats.
Und an dieser Stelle freue ich mich wieder, Thomas Dillmann, den Chefredakteur des PR-Journals, begrüßen zu dürfen. Hallo Thomas.
Hallo Gerrit.
Wir haben viele spannende Themen. Wir haben einmal einen kleinen Rückblick auf den 6. November. Donald Trump wird erneut US-Präsident und gleichzeitig zerbricht bei uns in Deutschland die Ampelkoalition. Wir schauen uns den European Communications Monitor an und schauen uns da vor allen Dingen die Herausforderungen der CCOs an. Und wir schauen natürlich auch auf die PR Report Awards. Fangen wir aber an mit Thema Nummer 1, mein lieber Thomas. 6. November war tatsächlich ein sehr, sehr spannender Tag, ne?
Ja, kann man sagen.
Donald Trump wird erneut zum US-Präsidenten gewählt und dann abends bei uns auch noch zerbricht die Ampel. Wir wollen aber natürlich jetzt nicht auf die politischen Geschichten schauen, sondern wir schauen uns das Ganze unter den kommunikativen Gesichtspunkten an. Thomas, wie hast du die Wahl von Donald Trump aufgenommen?
Ja, zunächst mal war ich am Ende nicht mehr so überrascht, glaube ich, wie viele andere. Die letzten Umfragen ließen ja schon darauf schließen, dass es gar nicht so knapp sein würde, wie man das vielleicht vor einiger Zeit noch erwartet hatte. Und ich war dann eher gespannt zu erfahren, was den Ausschlag pro Trump und gegen Harris gebracht hat. Und ja, mit Wolfgang Griepentrog, langjähriger PR-Journalautor, sowie Adrian Rosenthal, Head of Digital bei MSL Group Germany, haben wir dann zwei Gastautoren gewinnen können, sich auf die Ursachenforschung zu begeben.
Und wie ist die Analyse der beiden ausgefallen?
Naja, Wolfgang Griepentrog hat versucht, verschiedene Learnings dann vor allem direkt für die deutsche Politik und den anstehenden Wahlkampf abzuleiten. Mit Blick auf Bundeskanzler Olaf Scholz forderte er, Politik müsse Menschen begeistern. Also keine Partei sollte Spitzenkandidaten ohne ausreichende Kommunikationsfähigkeit und Willigkeit ins Rennen schicken. Und in dem Zusammenhang vergaß er auch nicht darauf hinzuweisen, dass es in Deutschland genügend Kommunikationsexperten gibt, auf die Politiker und Parteien dann wirklich gelegentlich auch mal hören sollten und auch zurückgreifen könnten. In seinem Beitrag wies er dann auch darauf hin, dass die Feinde der Demokratie nicht nur von außen kommen. Seine Idee war es dann zu sagen, Demokratiefeinden dürfe man nicht jede Provokation durchgehen lassen, aber man dürfe eben auch nicht immer nur mit dieser üblichen Empörung als Zurückweisung reagieren. Als eine mögliche Option zeigt er auf, dass man solche Provokationen öfter der Lächerlichkeit preisgeben sollte. Sein Fazit an dieser Stelle: Politik ohne erkennbare Vision und ohne kluge Kommunikationstaktik verwalte eben nur und begeistere keine Wähler. Genau das sei aber eben gefragt.
Und was hat Adrian Rosenthal von der MSL Group Germany gesagt?
Rosenthal hat ganz klar herausgearbeitet, dass Amerika den Wechsel wohl wollte und eben keine Weiterführung der Biden-Harris-Regierung. Und dieser Wechsel, so sagt er, habe alles andere überschattet. Rosenthal ist übrigens schon ein langjähriger Wahlbeobachter in den USA. Zum Präsidentschaftswahlkampf 2008 hat er den US-Wahlblock Amerika wählt gegründet. Also er macht das Geschäft schon länger. Und deswegen hat er in seinem Beitrag verschiedene kommunikative Aspekte herausgearbeitet, die seiner Meinung nach eben erklären, warum Trump gewonnen hat.
Okay, dann lass uns doch mal auf die drei wichtigsten schauen. Welche sind das, Thomas?
Ja, er hat ausgeführt, dass es vor allen Dingen wohl die einfache Sprache und die ständigen Wiederholungen seien von Trump, die verfangen haben. Also das hat auf das eingezahlt, was die Amerikaner am meisten beschäftigt hat, nämlich die eigene wirtschaftliche Lage. Als zweiten wichtigsten Punkt hat er dann herausgearbeitet, dass Geld keine Wahlen gewinnt. Zwar hatten die Demokraten mit Harris deutlich mehr Geld zur Verfügung, aber eben am Ende hat Harris deutlich weniger Stimmen bekommen als Trump. Und er führt das darauf zurück, dass Trump vor allen Dingen auf seine eigenen Kanäle gesetzt hat und eben auf die massive Reichweite von Unterstützern wie zum Beispiel Elon Musk. Und damit habe Trump seine Wählerschaft eben auch direkt über soziale Medien ansprechen können. Und das hat funktioniert. Als dritten Punkt kann man noch aufführen, von den 7, die er in seinem Beitrag im PR-Journal genannt hat, dass das Lager von Trump auch vor allen Dingen auf alternative Medienformate wie Podcasts gesetzt hat. Also weniger auf die klassischen Medien, weniger auf die klassischen TV-Interviews, sondern auf die eigenen Medienformate. Der Vorteil: einfach weniger kritische Nachfragen und die Möglichkeit, ungestört sozusagen über einen längeren Zeitraum die eigenen Botschaften absetzen zu können. Ja, er nennt dann vor allen Dingen den Podcaster Joe Rogan, der da wohl maßgeblich zu beigetragen hat. Der Mann hat bei Spotify einen 250-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben, weil er eine unfassbare Reichweite hat.
Ja, und da dachte man am 6. November morgens, den ersten Schock, den hat man verdaut und kann jetzt entspannt den Tag verbringen. Und dann zack, am Abend habe ich durch eine WhatsApp erfahren, die Ampelkoalition ist Geschichte. Der Bundesfinanzminister Lindner wurde von Bundeskanzler Scholz entlassen.
Ja, sagen wir mal so, geschockt war ich nicht. Ich hatte das dann auch quasi im Fernsehprogramm, ich glaube bei NTV live sogar verfolgt, als Scholz dann vor die Mikrofone trat. Aber Auch hier haben wir wieder versucht, das dann in den Tagen danach fürs PR-Journal aufzubereiten, wieder natürlich unter den kommunikativen Gesichtspunkten. Und wir haben dann nochmal in Erinnerung gerufen, wie es eigentlich losging, nämlich mit diesem ikonischen Foto vom 28. September 21. Manch einer mag sich erinnern, das berühmte Selfie mit Volker Wissing, Annalena Baerbock, Christian Lindner und Robert Habeck. Und ich habe dann nochmal in Erinnerung gerufen, was unser Kolumnist, der Jost Listemann, damals geschrieben hat, dass dieser Post sozusagen damals zu einem symbolischen Akt und auch ein bisschen zum Versuch wurde, damals im Machtvakuum nach der Zerstörung der CDU in Anführungszeichen den Mantel der Geschichte zu ergreifen. Ja, und wir sehen jetzt, wir haben dann an diesem Abend erlebt, was 3 Jahre später daraus geworden ist. Die Euphorie war komplett dahin und ja, alle konnten sehen, wie groß der Riss insbesondere zwischen der FDP einerseits und den Grünen und der SPD andererseits war. Und dann hat unser Sprachoptimist Murtaza Akbar dann auch nochmal dieses öffentlich ausgetragene, peinliche Schauspiel dieser Pressestatements von Scholz und Lindner unter die Lupe genommen und er hat am Ende eine rhetorische Frage gestellt: Hat es jemals 2 Regierungsmitglieder gegeben, die sich solch massive Schuldzuweisungen öffentlich an den Kopf geworfen haben? Nein, sicher nicht. Und Akbar ist dann hingegangen, hat die markantesten Zitate von beiden herausgefiltert und einfach gegenübergestellt. Und das ist schon lesenswert.
Lesenswert ist ein richtiges Stichwort. Das kann ich nämlich nur an alle unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben. Schaut gerne mal vorbei auf pr-journal.de. Da könnt ihr das nachlesen von Murtaza Akbar. Aber es gibt auch die Beiträge von Adrian Rosenthal und Wolfgang Griepentrog und auch von Katrin Behrens. Also unbedingt pr-journal.de. reinschauen und alles nachlesen. Aus Kommunikationssicht sind da viele interessante Aspekte herausgearbeitet worden. Mal schauen, was wir davon nun im beginnenden deutschen Wahlkampf wiederfinden werden. Vielen Dank, Thomas, für diese Hinweise zu dem Thema. Thema Nummer 2, der European Communications Monitor 24-25. Darum geht es jetzt. Es ist nach Angaben der Macher die längste laufende und größte akademische Studie, die den Bereich der Unternehmenskommunikation weltweit unter die Lupe nimmt. Die neuen Ergebnisse der jüngsten Auflage basieren auf der Befragung einer Zufallsstichprobe von Top-Führungskräften aus der Gruppe der Corporate Communications Officer 300 größten Unternehmen mit Hauptsitz in Europa, darunter unter anderem Adidas, AXA, Ferrero, IKEA, Nestle, Santander, Siemens, Unilever und viele mehr aus allen Bereichen. Was sind die wichtigsten Ergebnisse? Und das verrät uns jetzt Thomas.
Die Ergebnisse will ich gleich kurz darstellen. Ich möchte vorab noch kurz darauf hinweisen, dass hier wieder ein Team von Professoren dahinter steht, in dem Fall 6 Professoren von Forschungsuniversitäten aus ganz Europa. Und seit vielen Jahren ist hier der deutsche Professor Ansgar Zerfass aus Leipzig im Lead, der die Studie im Wesentlichen betreut. Und die Studie arbeitet heraus, wie die Kommunikationsverantwortlichen mit 3 Themen umgehen, die also in den nächsten Jahren sehr dominierend und drängend sein werden. Diese 3 Themen sind die Notwendigkeit für Unternehmen, mit geopolitischen Risiken umzugehen. Das 2. große Thema ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz in den Kommunikationsabteilungen. Und als 3. Thema wurde herausgearbeitet, das Management-Lernverhalten von Kommunikationschefs. Also wie schaffen die es, Innovation und Exzellenz in ihrer Arbeit auch zukünftig zu gewährleisten unter diesen schwierigen Voraussetzungen?
Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dann hat der ECM für diese 3 Themen oder auch Spannungsfelder jeweils verschiedene Schlussfolgerungen gezogen oder auch Handlungsempfehlungen gegeben, wie die Kommunikation der Unternehmen angelegt oder ausgerichtet sein soll. Richtig, Thomas?
Im Prinzip ja, aber ich würde das jetzt nicht als konkrete Handlungsempfehlung bezeichnen, sondern aus meiner Sicht sind es eher Hinweise zur grundsätzlichen Ausrichtung der künftigen Kommunikation. Und zu eben diesem Themenkomplex der geopolitischen Risiken haben die Forscher eigentlich jetzt folgende Hinweise gegeben. Erstens sei es erforderlich, eine eine Infrastruktur des Zuhörens und der Szenarienplanung einzurichten. Zweitens sei es erforderlich, für Diskussionen innerhalb globaler Organisationen eine geeignete Moderationsverfahren zur Verfügung zu stellen, um diesen Dialog aufrechtzuerhalten. Als drittes ist man darauf gekommen zu sagen, dass innerhalb von Unternehmen ein Netzwerk von Funktionsleitern und Kommunikationsexperten entstehen solle, die tatsächlich mit diplomatischem Geschick und Sensibilität auf werteorientierte Risiken aufmerksam machen. Also, dass man wirklich dafür sorgt, dass in großen Organisationen eine Diskussionskultur entstehen kann, mit denen man diese Risiken angehen kann.
Und Empfehlungen oder Hinweise dieser Art sind dann noch für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Kommunikation bzw. in Kommunikationsabteilungen und dem künftigen Fortbildungsmanagement von Kommunikationsmanagern angesprochen worden, ne?
Ja, genau. Nach dem gleichen Muster, also man hat zu den drei genannten Themenkomplexen eben verschiedene Empfehlungen gegeben. Ich empfehle unbedingt, das im PR-Journal nachzulesen und dann tiefer einzusteigen, denn dort im PR-Journal findet man dann auch den Link auf den European Communications Monitor, der dann kostenlos heruntergeladen werden kann.
Ja, Thomas, dankeschön. An dieser Stelle kommen wir zu Thema Nummer 3. PR Report Awards 2024, die wurden auch in diesem Monat verliehen. Eine Fachjury hat auf Basis von mehr als 500 Einreichungen jetzt Gewinnerinnen und Gewinner in 24 Kategorien ermittelt. 115 Cases hatten es auf die Shortlist geschafft. Wie war sie denn, die Winners Night? Thomas, du warst ja da.
Aus meiner Sicht ein gelungener Abend für die PR- und Kommunikationsbranche, denn man muss bedenken, es geht ein schwieriges Jahr für die Branche zu Ende. Und ja, ich denke, die Wertschätzung in Form dieser Awards und die Anerkennung für die Platzierung auf der Shortlist tat vielen schon gut. Es war auch ein Thema am Abend, dass es eben wirklich ein schwieriges Jahr war. Und wenn die Branche sich dann selber feiert, dann ist das sicherlich vielleicht ein guter Abschluss dieses Jahres.
Erzähl mal ein bisschen so vom Abend. Wie ging es da los? Wie war's?
Also ich fand, sehr gelungen war der Einstieg. Das war bereits einer der Höhepunkte, denn mit Andreas Möller, dem Kommunikationschef des Hochtechnologieunternehmens Trumpf in Ditzingen, wurde ja ein Kommunikator ausgezeichnet, zum Kommunikator des Jahres gekürt, der das auch verdient hat. Er wurde mit dem Gold Award ausgezeichnet und die Laudatio hat dann eben die Vorstandsvorsitzende seines Unternehmens, also Nicola Leibinger-Kammmüller, gehalten. Und ja, die hat das mit sehr viel Wertschätzung getan. Sie hat hervorgehoben, Möller habe während seiner nunmehr fast 10 Jahre im Unternehmen sogar einen neuen Stil in die Kommunikation gebracht und den gesellschaftspolitischen Markenkern von Trumpf geschärft. Wörtlich sagte sie, Möller schafft es, ein Klima der Freude an gelingender Kommunikation zu verbreiten. Er hat einen Instinkt für Themen, passende Maßnahmen und einen guten Realitätssinn für die Umsetzung. Zitat Ende. Ja, was will man mehr?
Es gab auch noch weitere Gold Awards. Wer hat die bekommen?
Kommunikationsberatung des Jahres wurde die Agentur Ressourcenmangel. Sie setzte sich bei der Wahl gegen die Konkurrenten Palmer Hargraves und Relevant durch. Die hatten es ebenfalls in die Endrunde geschafft. Und ja, als Case des Jahres wurde Unsilence the Violence von Terre des Femmes ausgezeichnet. Terre des Femmes hat mit den Agenturen Scholz & Friends und 2030 Kommunikation sehr eindrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass sexuelle Belästigung von Mädchen und Frauen eben massive Spuren hinterlässt. Und ja, man hat sich da einer sehr starken, einer augenöffnenden Metapher bedient für diese Aktion. Und zwar hat man immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen auf blanke Stellen an Bronzestatuen von Frauen hingewiesen. Und da war dann eben zu sehen, dass immer wieder diese Statuen an ihren Brüsten angefasst worden sind. Und ja, Unsilence the Violence, so sagt dann die Jury, sei eine herausragende kreative Leistung mit enormer Resonanz zu einem eben gesellschaftlich hochrelevanten Thema. Und ja, der Case gewann zudem noch 3 weitere Awards im Verlaufe des Abends.
Ja, vielen Dank, Thomas. Ich glaube, verdiente Preisträger auch dieses Jahr wieder. Es gibt übrigens alle Preisträger zum Nachlesen auf der Seite des PR-Journals. Also auch hier wieder die Empfehlung reinklicken, pr-journal.de. Thomas, wir sind am Ende. Vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke und den Rückblick auf den Monat November.
Vielen Dank, Gerrit.
Und damit kommen wir jetzt zu einer neuen Folge unseres Chancenkompass. Heute widmet sich Autorin Mirjam Berle einer Qualität, die in der aktuellen Führungsdiskussion oft zu kurz kommt, nämlich Gelassenheit. In Zeiten, in denen Politik und Gesellschaft von Konflikten überfordert wirken und selbst eher Unsicherheit ausstrahlen, kann sie zur entscheidenden Ressource werden. Doch was bedeutet es, gelassen zu führen? Hören wir mal, was Mirjam Berle sagt.
Stay calm. Keep cool. Relax. Wer sagt sich das nicht in dieser mal wieder nicht nur wettertechnisch recht stürmischen Zeit? Gerade jetzt scheint Gelassenheit manchmal wie ein unerreichbarer Luxus. Aber wenn's um uns herum stürmisch ist, wird Gelassenheit zur entscheidenden Kompetenz. Aber was bedeutet gelassen sein eigentlich? Sicher nicht, die Dinge einfach laufen zu lassen oder Probleme auszusitzen. Im Gegenteil. Es geht darum, einen klaren Kopf zu bewahren, auch dann, wenn andere ihn verlieren. Die Kunst liegt darin, zwischen schnellem Handeln und strategischer Übersicht zu wechseln. Und das auf eine Art, die Ruhe und Entschiedenheit ausstrahlt. Besonders wir als Kommunikationsverantwortliche stehen hier in der Pflicht. Wir müssen Gelassenheit nicht nur leben, sondern auch vermitteln. In Krisenzeiten, bei Veränderungen, wenn die Dinge unsicher sind. Und das funktioniert eben nur authentisch und glaubwürdig, wenn wir selbst einen Anker der Ruhe gefunden haben oder wissen, wie wir ihn finden. Wie das gelingen kann, welche Strategien sich bei mir bewährt haben, was das mit dem DFB zu tun hat und weshalb Gelassenheit gerade jetzt so wichtig ist, das erfahrt ihr in der aktuellen Folge des Chancenkompass.
Vielen Dank, Mirjam Berle. Also unter dem Titel Die hohe Kunst souveräner Gelassenheit ist die aktuelle Folge des Chancenkompass im PR-Journal zu finden.
Auf ein Wort mit...
Jeden Monat schnappt sich PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann einen interessanten Gast aus der PR-Welt. Diesmal geht es um ein schwedisches Möbelhaus. IKEA feiert in diesen Tagen nämlich seinen 50. Geburtstag in Deutschland. Im Podcast-Interview des Monats schildert Country-Communication-Managerin Enita Ramay, wie sie an die Aufgabe herangegangen ist, welches Mindset sie mitbringt und warum ihr die interne Kommunikation so wichtig ist. Im folgenden Ausschnitt geht es um einen Film, der im Rahmen des Jubiläums ausschließlich mit Mitarbeitenden von IKEA produziert wurde. Enita Ramay erklärt, warum der Film aus ihrer Sicht so wichtig ist.
Eine Jubiläumsaktivität soll in dem Interview nicht unter den Tisch fallen, weil ich weiß, dass er Ihnen besonders wichtig war. Und das war der Film für die Mitarbeitenden, von Mitarbeitenden für Mitarbeitende, 50 Jahre IKEA. Ich glaube, Sie selber haben sich da persönlich sehr stark eingebracht. Immer wieder bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, wie stark die interne Kommunikation betont wird. Deswegen möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, das nochmal zu erläutern und zu erklären, warum das bei IKEA so eine große Rolle spielt und warum dieser Film für Sie im Grunde eines der wichtigsten Instrumente zum Jubiläum war.
Mhm. Vielen Dank, dass Sie mir dafür die Gelegenheit geben, Herr Dillmann. 50 Jahre IKEA in Deutschland. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Dieser Erfolg ist eine Anstrengung unserer Mitarbeitenden. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Und ich finde, dieses Business Enablement, und das sieht IKEA ja auch genauso, fängt in der internen Kommunikation an. Sie ist der Schlüssel und eigentlich auch von den drei Abteilungen, die ich dann führe, auch der erste Ankerpunkt. Es muss alles intern erstmal kommuniziert werden, bevor es nach extern geht und die Mitarbeiter wirklich auf die Reise genommen werden. Und wir wollten dieses IKEA-Gefühl vermitteln und wir wollten den Menschen in Deutschland zeigen, wer IKEA geprägt hat, wirklich die Gesichter zeigen. Und natürlich haben wir in der Vergangenheit Employer-Branding-Kampagnen gemacht, aber nicht in einem emotionalen Film. Und diese Gesichter, die wir zeigen wollten, und das ist wieder das verbindende Element, und deswegen ist es ja auch so toll, dass wir nicht in Silos agieren, sondern funktionsübergreifend, strategisch. In der Werbekampagne beispielsweise, in unserem Werbespot, da zeigen wir auch ein Gesicht, was wir vorher noch nie gezeigt haben. Das ist nämlich der Jonas Bergström, die Stimme von IKEA seit 1999, der Schauspieler mit schwedischen Wurzeln, und der hat dort auch einen Auftritt. Und das ist das Überraschende, und wir wollen immer wieder überraschen, uns differenzieren, und wir wollten unseren vielen Mitarbeitern eine Bühne bieten und haben wirklich zu einem Dreh aufgerufen, für den sich 80 Mitarbeitende beworben haben. Die waren echt mutig. Die haben sowas noch nie gemacht und die wussten auch nicht, was auf sie zukommt. Wir haben das Projekt Wallowood genannt, ja, adaptiert von Hollywood. In Wallow sitzt unser Service Office von ganz Deutschland. Und haben wirklich abends von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens im Einrichtungshaus gedreht. Wir hatten zwei Einstellungen. Einmal in der Selbstbedienungshalle, wirklich mit allen Mitarbeitenden. Und dann hatten wir noch zu Interviews eingeladen mit einigen Mitarbeitenden, die nochmal eine ganz witzige Story auch nochmal zu erzählen haben. Und das war ungescriptet. Wir hatten natürlich ein Storyboard, aber es ist wichtig, gerade bei Mitarbeitenden, die so etwas noch nie vorher gemacht haben, dass die wirklich frei von der Leber erzählen können. Und ich war dabei und habe mir angehört, was die Mitarbeitenden gesagt haben, hatte viele Gänsehautmomente und dachte mir zu einem gewissen Zeitpunkt, Mensch, das ist ja so positiv, was die sagen. Jetzt könnte ja der Eindruck entstehen, das wäre alles gescriptet. Und wir haben denen gesagt, was sie sagen sollen. Und dann habe ich zum Regisseur gesagt, stopp, wir müssen fragen, was nervt euch an IKEA? Ja? Wir müssen dann auch den Mut haben, so etwas zu fragen, und auch so etwas muss dann auch stattfinden in solchen Content-Formaten. Und dann haben wir das auch gefragt, und da kamen solche Dinge raus wie, ja, ein Lieferservice für die Plantbuller, ja. Die Plantbuller sind unsere pflanzliche Alternative zu den Schöttbullern. Und solche Geschichten kamen daraus. Aber es ist wichtig, dass sie die Frage gestellt haben. Weil es ist wichtig, dass sich alle Mitarbeitenden in diesem Film wiederfinden. Und wir haben den natürlich auch mit unserer globalen Organisation geteilt. Und die waren total geflasht und haben auch gesagt, das war übrigens ein Gemeinschaftsprojekt von Fachbereich Kommunikation zusammen mit den Kolleginnen von People und Culture, die auch die Skills auch im Bereich Employer Branding auch mitbringen. Und die haben gesagt, dieser Film ist so universell, dass jeder IKEA-Mitarbeiter auf der Welt sich darin wiederfindet. Und warum sagen die sowas? Weil, und jetzt komme ich anfangs nochmal darauf zurück, weil wir Werte basiert einstellen. Ja, das ist das Allerwichtigste. Erstmal sind die potenziellen neuen Mitarbeiter konform mit unseren Werten, teilen wir das gleiche Mindset und erst dann werden sich die Skills angeschaut. Und diesen Film haben wir uraufgeführt in einem Event. Jedes Einrichtungshaus hat parallel gefeiert und wir hatten dann eine große Live-Schalte gemeinsam mit unserem Geschäftsführer und da sind auch Tränen geflossen, da wurde gelacht und geschmunzelt. Wir haben auch Fragen gestellt, wer kann kein Billy-Regal aufbauen? Also wir nehmen uns auch selber auf die Schippe, dieses Twinkle in the Eye, das gehört zu unserer Kultur, oder wer hat die Liebe bei IKEA gefunden oder was waren eure herausforderndsten Kundenbegegnungen? Da hat auch ein Mitarbeiter gesagt, ja, eine Kundin war mal so wütend, dass sie wirklich über die Malm-Kommode auf mich draufspringen wollte und mich packen wollte. Ja, und auch das gehört dazu. Und auch das müssen wir zeigen, ganz klar.
Soweit der Ausschnitt aus dem Podcast-Interview, das am Montag, dann am 2. Dezember in voller Länge erscheint. Unbedingt auch da reinhören. Es lohnt sich. Und jetzt kommt wie immer das, was zum Ende noch kommt, nämlich unsere Jobs.
Karrieresprungbrett.
Wie immer der Hinweis hier an dieser Stelle, alle Jobs sind für männlich, weiblich und divers und können nachgelesen werden auf jobs.pr-journal.de. Im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, in Hannover ist in der Stabsstelle Kommunikation die Stelle eines Referenten für Öffentlichkeitsarbeit in Teilzeit unbefristet zu besetzen. Die Stadtwerke München, die sind mit einem Umsatz von rund 7 Milliarden Euro und rund 11.000 Mitarbeitenden eines der größten Energieversorgungsunternehmen in ganz Deutschland sowie der zentrale Mobilitätsdienstleister für München. Und zur Weiterentwicklung der Unternehmenskommunikation suchen die Stadtwerke in München einen Unternehmenssprecher. Und die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, EKBO, ist für mehr als 8.500 Menschen in der Region Arbeitgeberin. Für die Leitung der landeskirchlichen Medien- und Kommunikationsarbeit sucht sie ab sofort einen Referatsleiter oder natürlich eine Referatsleiterin. Alles zum Nachlesen auf jobs.pr-journal.de. Wer einen Job braucht, da gibt es auch noch viele, viele mehr. Schaut gerne mal vorbei. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die ersten winterlichen Vorfreuden ziehen auf. Und noch gibt es die Chance, das Restbudget sinnvoll einzusetzen. Unsere Herbstangebote, darunter das beliebte 4-für-3-Paket, gelten nur noch bis zum Monatsende. Nutzt also die Gelegenheit, eure Botschaften gezielt zu platzieren und den Kommunikationsendsport 2024 erfolgreich zu gestalten. Bei Interesse wendet euch bitte an unsere Marketing-Expertin Vivian Pietruck unter pietruck@pr-journal.de. Jetzt aktiv werden, bevor das Jahr Geschichte ist. Also eine E-Mail schreiben, pietruck@pr-journal.de. So, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende. Zum Schluss natürlich wie immer der Hinweis auf die kommende Episode. Die gibt es am 12. Dezember schon, also gar nicht mehr so lange hin. Und da hören wir uns auf jeden Fall wieder, wenn ihr mögt. Mein Name ist Gerrit Zienicke. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, bye, bye.
Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de